So, da unser Podcast ja auch ein wenig in das Genre True Crime fällt und wir auch wissen, dass unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch andere True Crime Podcasts hören, wissen wir, dass ihr auf True Crime steht und deswegen haben wir heute mal keine Podcast-Empfehlung für euch, sondern eine Film-Empfehlung. Und zwar geht es um den Film Boneyard. Unter anderem mit Mel Gibson und auch 50 Cent. Ein Film, der auf den West Mesa Morden basiert, die von 2001 bis 2005 im US-Bundesstaat New Mexico passiert sind und deren weibliche Opfer durchweg Sexarbeiterinnen waren.
Also falls ihr Mel Gibson mal in seiner Rolle als FBI-Profiler sehen wollt und Bock habt, euch mal in Videoform das ganze True-Crimeige anzugucken, dann könnt ihr das ab heute schon machen, denn der Film ist jetzt schon draußen, sowohl auf Blu-ray, auf DVD und auch digital erhältlich. Das heißt, egal wie ihr den gucken wollt, ihr findet da auf jeden Fall einen Weg, euch den zu suchen. Ein Link dazu, wie ihr daran kommt, packen wir euch natürlich in die Shownotes, um euch das besonders leicht zu machen. Aber ansonsten geht natürlich in den Laden eures Vertrauens und holt euch da DVD und Blu-ray, falls ihr da mehr Bock drauf habt. Oder klickt den Link in unseren Shownotes, um direkt zum digitalen Shop zu kommen.
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josh Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josh sich alles nur ausgedacht haben.
Haare, Alter, hast du mich schon mal mit so langen Haaren gesehen?
Nee.
Nee.
Letztens wieder Bilder von dir gesehen mit langem Bart. Schon sehr wild gewesen. Immer,
es ist aber, pass auf, irgendwann habe ich wieder einen langen Bart und dann guckst du mich mit einem Schnurrbart an und denkst dir so, Junge, wie siehst du denn aus?
Ja, aber das denke ich ja jetzt schon.
Was? Wirklich? Findest du nichts, wie das steht?
Doch, doch.
Nein, sag mal ehrlich.
Doch, ich finde schon. Ja, ich finde jetzt ist er wieder so ein bisschen, manchmal siehst du so ein bisschen, wie sagt man auf Englisch, rugged?
Irgendwie was ist so, rugged? Was ist das?
So, oder sagt man ragged? Ragged? Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber dieses so.
Ist das ein Kompliment oder?
Ja, wie warte, ich überlege gerade, was die richtige Übersetzung dafür ist. Das ist so, ich wollte gerade sagen, abgehalftert, aber das ist es nicht. Sondern dieses so ein bisschen.
Wer sieht denn so aus? Wer ist denn ein Beispiel?
Oh, ich kann ein Beispiel sagen, das gefällt dir dann.
Also ich habe mich jetzt gerade angeguckt,
ja?
Und habe jetzt ein Lookalike im Kopf.
Ja, sag mal.
Oh, ich weiß, wir sagen denselben.
Wollen wir auf drei sagen?
Ja, eins, zwei, drei. Daniel Day-Lewis. Henry Cavill?
Ja. Der ist nämlich in irgendeinem Superman-Film.
Mit Tom Cruise, der?
Ja.
Wo er diesen...
Ja, genau.
Ja, ja, ich habe gerade an There Will Be Blood gedacht.
Auch gut.
Hat der da nicht auch so einen Schnurrbart?
Der hat auch so einen Schnurrbart.
Ja, ne? Und auch so eine Matte, glaube ich, ne?
Oh, das weiß ich schon, nicht.
Also Henry Cavill? Hm, ja, den nehme ich.
Beides keine schlechten Wahlen. Wahlen? Beides keine schlechte Wahl.
Bevor wir auflösen, wie eure Wahl gefallen ist zu unseren beiden Geschichten, natürlich hier mal wieder die Spoilerwarnung, Josh.
Würdest du noch mal raten?
Ach nee, ja, du schneidest das dann eh wieder so irgendwie, dass ich wieder falsch liege. Ich sag 23 Minuten 37.
Ist ein guter Guess, aber in Wirklichkeit ist es bei 27 Minuten und 4. Denn wir hatten ja letztes Mal wieder schaurige Ereignisse, mysteriöse Vorkommnisse und unerklärbare Phänomene. Und Christophs Geschichte hieß Falscher Alarm zur richtigen Zeit. Und da ging es um einen Maler, der in ein neues Atelier zieht. Und dieses Atelier, was ein Atelier nun mal so an sich hat, war vorher auch schon bewohnt von einem anderen Maler, der, ich glaube, gestorben ist. Auf jeden Fall hat er das dann quasi übernommen. Der neue Maler heißt Victor Hagen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und der hat auch zwei Bilder von diesem Vorbesitzer mit übernommen. Die standen da noch einfach irgendwie rum, sind, glaube ich, verdeckt von irgendwie Laken oder sowas, stehen an der Wand und sind halt einfach übergeblieben. Und dann beginnen seltsame Sachen zu passieren, denn er kommt irgendwann zurück ins Atelier und diese Bilder, die einfach an der Wand die ganze Zeit standen, hängen plötzlich. Ich glaube, der Maler hieß irgendwas de Groot. Robert de Groot?
Ruben.
Ruben de Groot. Und diese Bilder von Ruben de Groot hängen plötzlich an der Wand. Er denkt sich nicht so viel dabei, sondern denkt er, okay, dann hat meine Frau wahrscheinlich hier einfach die Bilder aufgehängt. Muss ich mal mit ihr quatschen. Tatsächlich sagt sie dann aber später, nee, hat sie nicht. Oder behauptet das zumindest. Mhm. Dann kommt er irgendwann nochmal wieder zurück in das Atelier und jemand hat an seinem aktuellen Bild weitergemalt, denn er malt gerade ein Stillleben und auf einmal hat da jemand Trauben reingemalt mit einer Farbe, die er nicht benutzt hätte dafür.
Nee, die Trauben waren schon da.
Was hat denn jemand gemalt?
Die Farben waren nicht drin. Die war quasi noch
ja,
nicht.
Ja, Trauben gemalt in der Farbe, die er nicht benutzt hätte. Er hat halt die gezeichnet.
Ja,
nicht
doch, ausgemalt, ja, so kann man es. Ja, stimmt. So, nee, du, ich lass das so stehen. Das kann man auch so sagen.
Naja.
Nee, das stimmt.
Okay. Genau, die sind gemalt. Er hätte, glaube ich, nämlich irgendwie rot gemalt oder sowas. Und jemand hat aber in einer grünen Farbe da was drauf geklatscht. Findet er aber ganz geil. Findet er das nicht schlecht. Genau diese Farbe findet er dann auch nochmal, und zwar in einem der beiden aufgehängten Bilder von Ruben de Groot, der irgendwelche, ich weiß nicht, was er da gemalt hat, aber irgendwas ist in genau der gleichen Farbe gemalt. Merkwürdig. Und ich glaube, ich weiß, dass da noch ein Part fehlt mit den Kindern von Ruben de Groot. Auf jeden Fall ist es so, dass er dann später schlechte Nachrichten kriegt, denn das Geschäft seiner Frau läuft sehr, 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 sehr schlecht, und sie brauchen plötzlich, ich glaube, irgendwie 800.000 Euro oder so. Also wirklich ultra viel Kohle.
Ja.
Und selbst wenn er seinen ganzen Kram verkauft kriegt, reicht das immer noch nicht. Das heißt, sie sind ruiniert. Und als ob das nicht reicht, kriegt er dann noch eine Nachricht, dass ein Feueralarm losgegangen ist in seinem Atelier. Das heißt, wahrscheinlich ist auch noch sein letztes Werk, was er verkaufen wollte, ruiniert. Er rast also hin. Vielleicht war es ja ein falscher Alarm. Tatsächlich brennt es nicht, aber die Sprinkleranlage in seinem Atelier ist trotzdem angegangen, denn jemand hat ein kleines güldenes Feuerzeug an die Sprinkler-Nupsis rangehalten, und dadurch ist die Sprinkleranlage angegangen. Auf diesem Feuerzeug steht RDG eingraviert. Ruben de Groot? Fragezeichen, vielleicht. Und dieses Wasser aus den Sprinkleranlagen hat die Farbe von seinem Bild abgespült, aber nicht die komplette, sondern nur bestimmte Farbe. Ich glaube, mir die Ölfarbe blieb drauf oder so und irgendeine andere nicht. Aber die Farbe, die abgegangen ist zum Beispiel, ist die, die er nicht selber drauf gemalt hat, von diesen Trauben. Und er schlussfolgert dann natürlich messerscharf, dass dann wahrscheinlich auch Ähnliches mit den de Grote-Bildern passiert ist. Und das ist es auch. Und darunter kam ein anderes Bild zum Vorschein, und zwar unbezahlbare Originale von Vincent van Gogh.
Korrekt.
Punkt.
Ja.
Ich sag euch gleich, was ich glaube. Zuerst sage ich euch, was ihr glaubt. Und zwar glauben 61% von euch, sie ist wahr. Und 39% glauben, sie ist falsch. Also eine bisschen Mehrheit für wahr. Ich glaube das irgendwie nicht. Also ich weiß es nicht. Ich wieder so, dass ich sage, ich denke mal, man hätte davon gehört. Aber ich kann mir irgendwie das ganze Szenario mit dem Wasser nicht so richtig vorstellen. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich glaube nicht, dass eine Sprinkleranlage bestimmte Farbe abwäscht, aber so eine Ölfarbe komplett original drunter lässt, dann frage ich mich auch, woher kennt er diese Bilder, wenn die Van Gogh selber unter einem Pseudonym in seinem Atelier gelassen hat? Also warum weiß er überhaupt, wie die aussehen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie sehe ich da so ein paar Lücken und sage deswegen, sie ist ausgedacht.
Also, diese Geschichte ist ausgedacht. Ja, das ist korrekt. Allerdings versuche ich gleich mal hier diese angeblichen Lücken zu schließen.
Mach das mal.
Denn erstens ist es so, dass Ölfarbe, also es gibt auch wasserlösliche Farbe. So, mit der kannst du über Bilder rübermalen. Das haben zum Beispiel auch, also viele Künstler, es ist sogar gang und gäbe gewesen, dass früher sogar Maler wie Van Gogh oder Monet und Co. Also Van Gogh zum Beispiel, der ist ja erst berühmt geworden, als er tot war. Der hat ja quasi nicht einen Cent verdient mit seinen Werken. Also zumindest ist er kein berühmter Künstler gewesen, als er gelebt hat. Und da diese Künstler häufig auch wirklich nicht so viel Geld verdient haben, haben die oft eben auch ihre Leinwände nochmal benutzt und nochmal benutzt und immer wieder übermalt. So, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, ein wenig dann auch, dass ich so gemerkt habe, okay, das ist sogar gang und gäbe gewesen, dass Leute ihre Bilder bemalt haben. Dann war es so, dass ich so ein bisschen auch überlegt habe, so, wer ist denn jetzt dieser Ruben de Groot? Was hat er für einen Auftrag? Was hat er für einen Hintergrund? So, und du hast das jetzt schon, ich sag mal jetzt nicht falsch verstanden, sondern falsch interpretiert. Denn Ruben de Groot ist nicht ein Alias von Vincent van Gogh. Ruben de Groot ist einfach jemand, der vorher ja auch, das würde ja auch gar nicht passen, denn da muss ich sagen, ist deine Theorie hat eine Lücke. Denn Ruben de Groot hat ja schon vorher in dem Atelier gearbeitet und gelebt. Oder sprich, er hat gelebt und da gearbeitet vor unserem Charakter.
Warum
sprich,
ist das eine Lücke?
Naja, weil wir in der modernen Zeit sind und Van Gogh weiß ich nicht, wann gestorben ist.
Ja, so, ja, okay, aber ich dachte, das wäre so Geisterkram.
Ja, okay. Hä?
Ich dachte, das wäre so Geisterkram.
Ja, aber dann müsste der Geist ja quasi erst seit 2 Wochen da sein.
Mir kann ja sein, dass der ihn beseelt hat oder sonst. Ich dachte, so ein Ding wäre das von dir gemeint.
Also der Gedanke dahinter war, in der Geschichte war, wir haben Ruben de Groot, Der hat diese zwei tatsächlich verschollene Bilder von Van Gogh. Diese Bilder gibt es auch tatsächlich. Ich habe ja einmal geschrieben, Maler auf der Straße mit einem Feld und eine Vase mit einem Blumenstrauß. Und das ist der Maler auf der Straße zu Tarascon und Vase mit Pechnelken. Mhm. So, das sind zwei Bilder, die sind verschwunden und verschollen. Das ist so ein bisschen wahr in der Geschichte. Und die habe ich sozusagen in Ruben de Groots Besitz geschrieben. Und weil Ruben de Groot seine Kinder so scheiße findet und die ja auch ziemlich scheiße sind, hat er die übermalt.
Ach, damit die nicht erben und
kriegen. Genau, also er war, also was so ein bisschen mein Gedanke war, er ist selber Maler, er schätzt die Kunst, er ist niemand, der jetzt einen Reibach machen will mit diesen Bildern, sondern er hat die einfach für sich. Und damit aber niemand dann von seinen Erben rausfindet, dass er sowas in seinem Besitz hat, malt er die über mit einem Bild von sich und mit einem anderen Bild, weil er genau weiß, seine Kinder finden das einfach scheußlich, was er da malt. Das heißt, die Bilder sind vor denen sicher. Und genau, dann löst der Geist von Ruben de Groot sozusagen die Sprinkleranlage aus, weil er in unserem Protagonisten so ein bisschen sich selbst sieht, ein toller Maler, ein toller Künstler, der jetzt aber auf einmal finanzielle Probleme hat und so hilft er ihm damit sozusagen aus der Patsche.
Okay.
Genau, es gibt aber tatsächlich auch Farben, die wasserlöslich sind, die sich wirklich einfach abwaschen
lassen. Also das ist ja klar.
Und dass aber auch andere Ölfarben sozusagen unversehrt bleiben.
Aber nicht von der Sprinkleranlage.
Ja, da wäre das Bild wahrscheinlich.
Das meine ich halt.
Also, wahrscheinlich hast du recht. Genau, das musste für meine Geschichte jetzt ein bisschen so sein. Nee,
das ist auch vollkommen fein. Ich meine, das ist auch ein Geist.
Bei der Sprinkleranlage, da jagen da ja wahrscheinlich tausende Liter durch. Die wollen den Feuer löschen. Ja, nicht einen Van Gogh aufdecken. Genau, und irgendjemand hat auch schon geschrieben, und ich glaube, du auch, Frieda und Vincent, die Namen der Kinder, das sind auch zwei Maler und eine Malerin, also einmal Frida Kahlo und Vincent van Gogh auch tatsächlich. Ruben de Groot ist einfach tatsächlich ein niederländischer Name.
Das so. Ist ein niederländischer Name. Ja, okay, so klingen die.
Weil es ja viele niederländische Maler gab, die auch sehr berühmt geworden sind. Und genau, die Geschichte ist sonst von vorne bis hinten ausgedacht. Ich habe aber tatsächlich lange hin und her überlegt, wie ich das mit diesen Bildern mache. Ich war wirklich, weil ich habe lange überlegt, wie ich das machen soll. Weil zuerst war ich so, okay, warum soll der denn die Bilder übermalen? So, das war die ganze Zeit die Frage, warum soll das in irgendeiner Welt Sinn machen? Und dann war ich ganz kurz, okay, haben wir es jetzt vielleicht mit so einem ehemaligen Kunsträuber aus der NS-Zeit zu tun?
Oha.
So, weißt du, der die übermalt hat, der das geklaut hat und übermalt hat. Und dann war ich so, ja, aber warum sollte der jetzt da irgendwie, weißt du, diesen Geist-Touch dann wieder mit reinnehmen? Und dann, irgendwie wollte ich aber auch einen Geist drin haben und nicht einfach nur so ein
Kunsträuber.
Näher so einen komischen Fall von, oh, was für ein Zufall. Und genau, und dann hat es bei mir tatsächlich irgendwann Klick gemacht und ich habe da mit meiner Freundin zusammen auf dem Sofa hin und her überlegt, wie ich das jetzt machen soll. Und dann war ich irgendwie, warte, der hat einfach zwei blöde Kinder.
Und die sind Arschlöcher.
Und die sind, die sind doof. Und er war einfach wirklich ein Kunstfreund. Und hat diese Bilder einfach nur für sich besessen, sozusagen. Soll es ja geben, solche Menschen. Ja, und was ist jetzt mit unserem Hey-Gun?
Ja, da kann ich, also was heißt stolz? Ich hab, ich weiß die Lösung schon, denn Christoph und ich haben halt zwischen den Aufnahmen noch einmal gequatscht. Und er hat mir zumindest einen Tipp gegeben. Und zwar war sein Tipp also ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, um alle einmal abzuholen, dass ich finde, dass dieser Name Hey-Gun ultra merkwürdig ist. Und das muss ein...
Du hast es auch sogar buchstabiert.
Ja, genau.
Ja.
Und das muss ein Easter Egg sein. Und dann hatte Christoph mir gesagt, dass er eigentlich glaubt, dass es eine, also wenn überhaupt, dann gibt es eine Person, die das lösen könnte. Und dann habe ich überlegt, okay, wen könnte er denn meinen? Und da ist mir natürlich nur unser Lieblingsmoderator, Radiomoderator aus Bremen eingefallen. Und da geht es dann immer um die drei Fragezeichen. Und dann dachte ich, okay, drei Fragezeichen. Dann hat Christoph noch gesagt, dass der Name Viktor, der gehört schon dazu und der ist nicht verändert. Dann dachte ich, okay, Viktor aus drei Fragezeichen und Bilder.
Ja, jetzt muss ich aber allen hier
da den gibt fallen. Es nur einen, und zwar den guten Viktor Eugene. Aber ich hätte niemals in meinem Leben aus dem Namen Hagan, ich habe mir aufgeschrieben, wie ich glaube, dass der geschrieben wird. Wird der Hugenei geschrieben? Oder?
Ich glaube ja. Ich glaube ja.
Also nie im Leben wäre ich darauf gekommen.
Ja, ist schwer. Ist schwer. Fand ich auch schwierig, das wieder zusammenzusetzen. Aber ich fand dann Hagan war ein guter amerikanischer Name.
Ich muss die ganze Zeit immer, weil Hay ist ja Heu und Gun ist halt eine Knarre.
Heupistole. Viktor Heupistole, man kennt ihn doch. Genau, ja, Viktor Hagan, Viktor Eugene, der Kunstdieb aus den drei Fragezeichen, kehrt auch echt ziemlich oft immer wieder zurück. Das finde ich ganz geil. Das ist mir irgendwann mal, also ich weiß ja nicht, als Kind ist es ja so ein bisschen so, wenn man heute sowas hört wie die drei Fragezeichen TKKG oder so, dann kannst du dich ja durch so einen Spotify-Katalog hören oder auch wenn du Serien guckst, ne? Wenn du jetzt sagen wir mal irgendeine Kinderserie nochmal nachgucken, die Gummibärenbande
dann
oder so.
Dann machst du diese Connection viel leichter,
guckst du,
ne?
Alles nacheinander durch. Und früher war es ja so, oh, ich habe zum Geburtstag Folge 93 bekommen und zu Weihnachten Folge 120.
Ja,
und, so, ne? Und du hörst die einfach völlig random. Und irgendwann, als ich dann wirklich schon groß war und erwachsen war, habe ich dann irgendwann auch gepeilt, bei mir war das vor allem bei Eugene, kam es, da kam es schon früher auch, aber dann irgendwann sogar bei so Dr. Franklin. Klingelt da schon was bei dir?
Ja, ja, klar.
Genau, die kommt ja, glaube ich, sogar dreimal mittlerweile vor. Die relativ neue Folge ist wieder mit
stimmt.
ihr. Und das fand ich irgendwann, als ich das erste Mal gemerkt habe, das ist ja so geil auch.
Ja, vor allem, es ist immer so, oh, sie sieht ja da aus, ist ihre Schwester oder es ist nur eine Aufnahme.
Du
oder
weißt
so.
Schon von vornherein, weil man diesen Charakter erkennt, das ist eh...
Irgendwas.
Sie ist und alles doof ist.
Ja.
Genau, aber ja. Victor
oh,
Eugenie,
sie hat sich geändert. Das ist bestimmt nicht mehr so da, natürlich.
Ist der, taucht der in der ersten Folge auf? Der seltsame Wecker wahrscheinlich, oder? Kann das sein?
Eugene?
Oder ist der auch
nicht
schon.
In der ersten auf.
Nee, nee, nicht in der ersten, aber taucht er das erste Mal in der seltsame Wecker auf?
Oh, das weiß ich nicht.
Weil das war, glaube ich, die Folge, die ich sehr, sehr, sehr früh gehört habe. Eine der ersten Folgen, die ich gehört habe. Und da ist er auf jeden Fall drin.
Der cool schreiende Folge. Wecker meinst du, ne?
Nee, der seltsame Wecker. Aber der schreit. Weil die Folge heißt und der seltsame Wecker.
Wirklich?
Ja.
Ich dachte immer, das heißt der schreiende Wecker.
Nee. Aber die Folge geht auch so
da
los.
Da hatte mein Bruder ganz viel Angst vor früher.
Ja, das ist
aber weil das auch ein fieses Geräusch
ja,
ist.
Ja, es ist auch. Ja, genau so. Ja, 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 genau
ich
so.
Ich habe es auch
der.
Genau im Kopf.
Genau. Ja, genau. Aber ja, genug von den drei Fragezeichen. Das war Alarm. Nee, falscher Alarm zur richtigen
Alarm im Darm.
falscher Alarm zur richtigen Zeit.
Ja.
Genau. Das war die erste Geschichte. Die zweite Geschichte hieß Schritte in der Dämmerung. Dort habt ihr vermutet, obwohl, erstmal fasse ich zusammen. es geht mal wieder um uns. Wir haben einen kleinen Ausflug gemacht und sitzen in einem schönen alten großen Haus und machen es uns dort auch schnell im Wohnzimmer vor einem prasselnden Kaminfeuer bequem, legen die Füße auf einen kleinen Hocker, setzen uns in einen gemütlichen Sessel, decken uns mit einer kuscheligen Wolldecke zu und nehmen uns ein Buch. Und in diesem Buch lesen wir. Und wir lesen von jemandem, der in einem Haus ja mehr oder weniger eindringt, sich durch die Flure schleicht, in diesem Haus jemandem auflauern will. Jemandem, der vor einem prasselnden Kaminfeuer sitzt, in einer kuscheligen Couch unter einer warmen Wolldecke. Und je länger wir lesen, desto mehr fällt uns auf, dass das, was wir da lesen, ziemlich gut den Ort beschreibt, an dem wir uns befinden. Hm. Und irgendwann ist es wahrscheinlich zu spät und das, was den Protagonisten im Buch verfolgt, lauert auch uns auf. So endet die Geschichte. Eine sehr, sehr schön geschriebene, atmosphärische Story, die selbstverständlich ausgedacht ist. Also jetzt, wenn hier gleich wieder der Knaller kommt, wie beim letzten Mal, dann falle ich wirklich vom Stuhl. Aber ich sage, diese Geschichte ist ausgedacht, hat aber sehr viel Spaß gemacht zuzuhören. Genau.
Was glaubt denn die Community? Jetzt hast du das
ach so.
Komplett weggelassen.
Die Community glaubt dasselbe eigentlich. Die 18% glauben, dass das wahr ist und 82% denken das, was ich denke.
Hm. Ja, natürlich ist sie ausgedacht. Das war sehr offensichtlich, haben natürlich auch sehr, 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 sehr viele von euch genauso gesehen. Ich wollte einfach was sehr herbstlich, gemütlich, atmosphärisches schreiben. Punkt.
Irgendeine Inspiration?
Gar nichts. Ich fand das einfach irgendwie, ich habe erst überlegt, ich habe es halt wirklich angefangen mit, ich will irgendwie eine Szene, wie jemand vom Kamin sitzt und das Feuer prasselt. Und dann dachte ich, okay, was macht man da? Ein Buch lesen. Okay, wie kann ich das irgendwie gruselig machen? Dachte ich, okay, dann mache ich dieses Verschmelzen von Realität und dieser Geschichte. Und dann habe ich versucht, dieses Vieh, was da hinkommt, noch besonders eklig zu machen. Irgendwie so mit, keine Ahnung, irgendwie verstümmelte Hände und schleppt sich da durch die Gegend.
Ich überlege gerade, wie das machbar wäre.
Also echt?
Ja, du müsstest ja eigentlich dann so eine Art, Trip verkaufen. Du müsstest halt der Mörder sein und dann verkaufst du so eine Art Trip so, ein Wochenende im altehrwürdigen Schloss.
Es wäre so geil, wenn da jemand sitzt und der liest einfach ungewöhnlich langsam. Und du platzt durch die Tür rein und er ist noch im ersten Kapitel.
Du schleichst so.
So. Okay, und meinst du, jetzt müssten die Geräusche von oben kommen. Und er ist
das wäre sowas, was man bei Scary Movie dann mega gut verarschen könnte, wenn das so ein Film wäre.
Du siehst ihn immer noch so, er ging aus dem Haus.
Und immer der Killer steht so auf, Mann, da steht das!
Aber es wäre tatsächlich ein geiles Abenteuer, was man so verkaufen könnte.
Dass
man
genau,
so
und dann musst du es aber halt wirklich so skripten, dass dann irgendwann der Butler reinkommt und dann macht der Butler das Kaminfeuer an und der deckt dich dann zu, dass das auch alles so stimmt. Und dann reicht er dir ein Buch und sagt, das ist das mysteriöse Buch unseres Kastellans. Und dann kommt der Kastellan aus der Kiste und bringt dich um. Ja.
Ja, kommt demnächst, nächstes Jahr.
Verkauft man reichen Managern oder so.
Oh ja, das wäre wirklich so für Leute, die so ein bisschen langweiliges Leben haben.
Irgendwie. Die werden dann so irgendwie wieder gegroundet oder so. Und dann, oh geil, das hat mich richtig auf den Boden geholt.
Das ist wie der Film The Game, glaube ich, wo es auch um so Leute geht, die ihr Leben so irgendwie langweilig finden, aber arschviel Geld haben, denen dann quasi so ein Real-Life-Abenteuer verkauft wird, wo die verfolgt werden. Und du bist beim Film die ganze Zeit nicht sicher, ist das jetzt immer noch dieses Game oder verfolgt wirklich jemand?
Warte mal, aber du meinst nicht das Spiel, den Film mit, wie hieß der denn noch? Es gibt so eine Reihe von Filmen, die kenne ich alle aus so einer ganz bestimmten Zeit, als man noch DVDs ausgeliehen hat. Und da ist der eine Film.
Eine Reihe von Filmen?
Ja, es gibt so ein paar Filme, die ich da so einsortiere. Mhm. Also die kommen alle aus dem selben Jahr. Zum Beispiel war der eine The Game, ich weiß gar nicht, ob es The Game heißt, aber mit Gerard Butler. Da werden so Leute, die im Kittchen sitzen. Die werden.
Ah, nee, du meinst.
Heißt der nicht The Game?
Nee.
Oder. Die kommen dann in so ein Videospiel.
Ja, die haben so einen Chip im Kopf und dann können die ferngesteuert werden, das meinst du?
Nee.
Doch.
Die spielen ein VR-Game.
Nein, jemand steuert die. Du steuerst Insassen. Das sind irgendwelche reichen Leute, steuern irgendwelche Knastis, die irgendwas verbrochen haben. Die lassen sich so einen Chip einpflanzen und ich glaube, wenn sie es überleben, kommen sie frei.
Ja, das ist der Deal. Aber mit Gerard Butler, ne?
Ja, der spielt damit. Der ist einer von Insassen.
Nee, aber das sind nicht reich, das sind doch so Gamer.
Nein.
The Gamer heißt der. Doch, Digga.
Der heißt Gamer, aber Gerard Butler ist ein Knasti.
Genau.
Ja, und die werden ferngesteuert von so Gamern.
Von Gamern. Ja, genau, aber nicht von irgendwelchen reichen Leuten. Von so Zockern.
Ne, der eine ist auch so, der eine ist so ein.
Ja, stimmt, der eine ist so ein reicher.
So ein Apple-Verschnitt.
So ein Macaulay Culkin aus Dings.
Richie Rich.
Ja, so einer, oder?
Ja, stimmt. Der andere ist hier der Schauspieler von Dexter. Der spielt da so einen Typen, der so ein
Mörder? Der Mörder Dexter? Also der Schauspieler?
Ja. Ah, ja, okay. Und der spielt irgendwie den Endbösewicht da. Und der ist so ein bisschen so ein. Elon Musk-mäßiger Techno.
Okay, so ein Tech-Villain.
Ja, so ein bisschen. Okay, wir sind ein bisschen abgeschwiffen.
Abgeschwiffen? Wo hast du denn Deutsch gelernt?
Wir schweifeln wieder zurück.
Abgeschwiffen.
Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Christoph, hast du Durst?
In letzter Zeit nicht mehr so viel.
Ich stelle Christoph hier sonst immer hier ein Glas Wasser hin. Und seit einer Weile stelle ich Christoph hier was anderes hin. Und ich glaube, er ist ganz dankbar dafür.
Ja, deswegen meine ich auch, dass ich im Moment nicht mehr so durstig bin. Jetzt gibt es was von Holy. Wir haben auch ja schon mal hier für Holy Werbung gemacht. Aber jetzt haben wir ein ganz neues Produkt von Holy ausprobiert. Und zwar Hydration.
Da bist du besonders ein Fan von, ne?
Ja, mega. Weil eben einfach hochwertige Elektrolyte und Mineralstoffe drin ist. Und das ist nicht wie jetzt irgendwie so ein Supplement, wo drauf steht, bitte nur zweimal am Tag. Sondern man kann einfach sich das reinschaufeln. wie man Bock hat. Und es schmeckt wirklich lecker. Also ich habe jetzt zum Beispiel Kokos als neue Sorte ausprobiert. Die finde ich wirklich richtig, richtig lecker. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, mache ich mir einmal so einen Shaker fertig. Ich glaube, 500 Milliliter gehen da rein, mache da einen Löffel rein. Zack, bumm.
Ja, ich bin auch Fan von dem Energy, den sie haben. Es ist halt, wenn du abends hier bist und ich muss noch ein bisschen länger hier schneiden oder irgendwas machen, dann machst du mir eben kurz einen Hieb Energy rein und musst halt nicht irgendwie x Getränke irgendwo horten, sondern hast einfach einmal so eine Packung Pulver, machst es einfach mit Leitungswasser, ist halt wirklich super entspannt. Und schmeckt halt einfach geil. Also ich krieg sonst nicht hin, mich mit Wasser zu hydrieren und da genug zu trinken. Und es ist halt leichter, wenn es nach was schmeckt. Das geht wahrscheinlich vielen von euch so. Und da macht Holy euch wirklich ziemlich leicht.
Es ist halt einfach kein Zucker drin, es ist kein Taurin drin. Unter 20 Kalorien pro Portion. Das heißt, es ist auf jeden Fall gesünder als fast jeder herkömmliche Softdrink.
Und wenn ihr das ausprobieren wollt, gibt es zwei Rabattcodes von uns, die ihr benutzen könnt. Und zwar Altbau 5 für 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Oder wenn ihr schon Bestandskunden sind mit Altbau, 10% Rabatt auf alles für euch. Und wenn ihr irgendwo anfangen wollt, dann am besten mit dem Starter-Set Deluxe, denn dort bekommt ihr einmal den Shaker von Holy und 3 Probierpakete für den Holy Energy, für Holy Eistee und für Holy Hydration, jeweils mit 14 Packungen drin, damit ihr einmal alles durchprobieren könnt und dann euch so eine Riesenbottich von holen könnt. Also Altbau 5 für 5 Euro Rabatt oder Altbau für 10% Rabatt, wenn ihr schon Bestandskunden seid.
Genau, das Ganze gibt's auf weareholy.com/altbau, aber den Link findet ihr natürlich auch noch bei uns in den Shownotes. Wir finden es richtig lecker, große Empfehlung, geht raus.
Stellt euch vor, ihr macht einen Ausflug in einen kleinen Lost Place und es stellt sich als Psychothriller heraus. Das ist das Szenario von Sebastian Fitzeks Underground, dem neuen Spiel von Moses. Sebastian Fitzek sollte hoffentlich jedem von euch etwas sagen. Der hat schon einige sehr, 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 sehr gute Bücher geschrieben. Und der hat auch mit Moses, dem Verlag, der auch unter anderem die Black Stories herausbringt, schon ein paar Spiele gemacht. Das ist jetzt das dritte große Brettspiel, was Sebastian zusammen mit Moses rausgebracht hat, neben noch anderen Spielen, wie zum Beispiel auch einer Black Stories Edition. Und in dem geht es halt nun mal darum, dass ihr in einem kleinen Lost Place seid, in einer alten Tunnelanlage und dort auf einen Entführer trefft, der eine Geisel versteckt und euch nicht mehr entkommen lassen will. Und das ist natürlich eure Aufgabe, da zu entkommen.
Es geht auch noch auf Zeit, denn der Unbekannte flutet diesen Kanal, in dem ihr euch befindet. Das heißt, ihr müsst euch etwas beeilen. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann werdet ihr mitbekommen haben, dass wir bei einem Event waren von Moses. Wir wurden nämlich eingeladen, dieses Spiel schon mal vorab zu spielen. Und es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Wir waren auch sehr gut.
Wir waren sehr gut, genau. Es ging nämlich auf Zeit. Also man spielt das Spiel zu viert.
Also man kann es zu viert spielen, man kann es auch alleine spielen, also 1
genau,
bis 4 spielen.
Stimmt. Man spielt aber zusammen eben gegen das Spiel. Wir hatten einen mega, mega schönen Abend. Das Spiel hat mega Bock gemacht und wir...
Ja, wir verlosen jetzt 2 von diesen Spielen auf Instagram, die von dem Ideengeber Sebastian Fitzek, von dem Autor Marco Teubner und vom Illustrator Stolli signiert sind. Dazu machen wir auf Instagram am 17.11. einen Post. Da könnt ihr einfach teilnehmen. Die Teilnahmebedingungen stehen damit drin. Für alle von euch, die da jetzt leer ausgehen sollten oder die es einfach gar nicht abwarten können bis da, packen wir nochmal einen Link in die Shownotes, über den ihr direkt das Spiel kaufen könnt. Da bekommt ihr natürlich im Shop von Moses mit Altbau 15 auch nochmal 15% auf den gesamten Warenkorb. Also nicht nur dieses Spiel. Das heißt, falls euch also neben Underground noch ein paar Black Stories Editionen im Regal fehlen, wäre jetzt die Gelegenheit zuzuschlagen. Gerade auch so kurz vor Weihnachten findet ihr da garantiert einiges. Also Altbau 15 für 15% auf den gesamten Warenkorb. Und jetzt packt euch ordentlich was ein und ganz viel Spaß beim Spielen. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Ja. Okay, Christoph, wir schweifeln zu dir. Nee,
zu dir, oder? Du hast da eben mit der Auflösung zuerst eben von meiner angefangen.
Wir haben es halt letztes Mal falsch gemacht. Wir sind jetzt komplett raus, Christoph, weil du die Folge falsch benannt hast.
Ja, nee. Ja, stimmt.
Also warte mal, davor war es gleich und gleich gesetzlich gehen, also deine zuerst. Weil letztes Mal wäre meine zuerst gewesen, das heißt diesmal ist deine zuerst. Ist richtig.
Ja. Stimmt, aber dann hast du fälschlicherweise aber auch heute die falsche Auflösung gemacht, weil du meine Geschichte zuerst aufgelöst hast.
Ich habe es nämlich in der Reihenfolge gemacht, wie der Titel war, aber das ist diesmal ja ausnahmsweise verkehrt gewesen.
Okay, das heißt aber trotzdem fange ich jetzt an.
Ja.
Ich schreibe den richtigen Titel rein.
Alles ganz verwirrend.
Okay, gut. Meine Geschichte aus, wo sind wir denn? Folge 123 heißt Den Faden verloren. Mit knurrendem Magen blickte Sigrun auf den leeren Boden ihres alten Kessels aus Kupfer. Die Suppe war mal wieder ziemlich dünn gewesen. Nicht mal für ein Brot vom Vortag hatte ihr Geld gereicht und der Bäcker ließ sie schon lange nicht mehr anschreiben. Auch nicht, wenn sie ihm schöne Augen machte. Auf ihrer kleinen Farm herrschte schon lange nicht mehr das schöne Landleben. Das Vieh war verkauft oder geschlachtet, und es gab bis auf Sigruns Schlafzimmer nichts mehr, was man auf der Farm irgendwie zu Geld machen konnte. Mit Pacht und Miete stand sie inzwischen schon 4 Monate im Rückstand und ihr Krösus von Vermieter war bereits deutlich geworden. Ihr finanzieller Spielraum und seine Geduld waren am Ende. Doch sie wollte nicht aufgeben. Bisher hatte sie es doch auch immer irgendwie geschafft. Klirrend fiel ihr der angelaufene Löffel in den bronzefarbenen Topf, als es an ihrer Tür klopfte. Draußen wartete Magnus Olafsson. Das Gesicht des Anwalts und Vermieters war bis zur Nase hinter einem edlen Schal aus feinster Wolle verhüllt und seine Hände steckten in schwarzen Handschuhen aus Pferdeleder. Sigruns Ausreden kannte er bereits auswendig. Heute war Zahltag, ganz egal, was die alte Schnepfe ihm auftischte. Als die Tür geöffnet wurde, plapperte Sigrun ohne Punkt und Komma los. Sie hätte ihm ja schon gestern bezahlen wollen, doch Räuber hätten die Farm in der letzten Nacht heimgesucht. Sie bräuchte doch nur noch etwas mehr Zeit. Sie würde ihm auch das Doppelte an Zinsen bezahlen. Doch Magnus hatte schon bevor Sigrun die Tür geöffnet hatte, auf Durchzug gestellt. Ohne zu fragen betrat er das Haus der abgebrannten Bäuerin und sah sich in der leeren Behausung um. Doch im Besitz der Frau gab es nichts, was auch nur im Ansatz ihre Schuld bei ihm tilgen könnte. Fast nichts. Auf den zweiten Blick bemerkte Magnus den orange leuchtenden Kessel, den Sigrun offenbar versuchte, vor ihm mit ihrem Körper abzuschirmen. Er schob die unterernährte Bauersfrau mit einem Arm zur Seite und grapschte sich den Kessel. »Das sollte bis nächste Woche die Zinsen abdecken, Sigrun«, knirschte er und schritt zurück zur Haustür. Sigrun polterte und protestierte hinter ihm her. »Der Kessel ist das Letzte, was ich habe«, kreischte sie. »Gib ihn zurück!« Doch der Anwalt dachte nicht daran. Eingeschmolzen würde er für den alten Pott noch ein paar Taler bekommen. Bevor er über die Schwelle ins Freie trat, drehte er sich noch einmal zu Sigrun um. »Nächste Woche komme ich wieder. Wenn du dann nicht deine Schulden zahlen kannst, nehme ich dir den Bauernhof.« Doch Sigrun dachte gar nicht daran, klein beizugeben. »Ich werde so lange nichts essen, bis ich den Kessel zurückbekommen habe«, giftete sie. »Ha, na dann guten Hunger«, höhnte Magnus und verließ den Bauernhof. Doch es dauerte nicht eine, sondern 4 Wochen, bis der Anwalt ein weiteres Mal aus seiner Kutsche stieg, um bei seiner bei ihm im Rückstand stehenden Mieterin die Schulden einzutreiben. 4 Wochen, in denen Sigrun sich zu Tode gehungert hatte. Sie hatte ihre Drohung wahrgemacht. Magnus konnte es nicht fassen. Er war ein Schnösel, selbstverliebt und dachte häufig zuerst an sich. Doch den Tod wünschte er niemandem. Niemals hätte er gedacht, dass die arme Öre ihre Worte ernst gemeint hatte. Zu Sigruns Beerdigung kam fast das ganze Dorf. Und um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, zahlte Magnus die Beisetzung aus eigener Tasche. Oder besser gesagt, aus Sigruns Kessel. Denn das Sümmchen, was der Anwalt sich für das eingeschmolzene Kupfer bezahlen ließ, hätte für eine der Mieten gereicht, mit der Sigrun im Rückstand war. Trübe Orkansson, der Pastor der kleinen Gemeinde, hielt wie immer die Grabrede. Als er die Zeremonie etwas später für beendet erklärt und sich die Anwesenden nach und nach vom Friedhof entfernt hatten, kam einer der Sargträger auf ihn zu. Orle Brobmarkson schwor, dass er beim Tragen des Sargs etwas im Wind hätte säuseln hören. Eine Stimme. »Grab bloß nicht zu tief«, hatte sie gesagt. »Ich bleibe nicht lange.« Orle hatte sich bei den anderen vergewissert, dass sie dieselben Worte gehört hatten, und allen war aufgefallen, dass der Sarg immer leichter wurde, je näher sie dem Grab kamen. »Na, da hat der Wind euch wohl einen Streich gespielt«, versicherte ihm der Pastor. »Und bei deinen starken Armen, Orle, wundert es mich nicht, dass dir das Gewicht der mageren armen Sigrun nicht schwer gefallen ist.« Doch Orle blieb skeptisch. Er hatte schon viele Särge in seinem Leben geschultert, doch leichter geworden war bisher keiner. Als er an dem frisch zugeschaufelten Grab von Sigrun vorbeiging, dachte er abermals an die leise Stimme, die er im Heulen des Windes gehört hatte, und bekam eine Gänsehaut. Helga Jonsdottir lebte schon ihr ganzes Leben in dem Dörfchen nahe der heißen Schwefelquellen. An guten Tagen konnte sie aus ihrem Küchenfenster beobachten, wie die Thermalquelle Schlamm und kochendes Wasser in 4 Meter Höhe katapultierten. Auch Helga war bei der Beerdigung von Sigrun gewesen. Sie kannte die Bäuerin sehr gut, war sogar mit ihr zusammen in die Schule gegangen. Helga bedauerte, dass es so enden musste, auch wenn sie auch der Meinung war, dass Sigrun dieses Mal mit ihrem Sturkopf zu weit gegangen war. Wegen einem alten Kessel. Das nächste Haus auf ihrer Route war das Haus von Magnus Olafsson. Gleich 3 Briefe waren an den Anwalt adressiert. Helga arbeitete jetzt schon seit über 10 Jahren als Briefträgerin in der kleinen Gemeinde. Als sie das Grundstück betrat, bemerkte sie erst auf den zweiten Blick die offenstehende Haustür der Olafssons. Sie rief ein paar Mal ins Haus hinein. Und wenn jemand da war, konnte sie die Briefe auch gleich persönlich überbringen. Doch auch nach dem 3. Rufen antwortete ihr keiner und es kam auch niemand. Ein genauerer Blick ins Innere des Hauses brachte auch keine neuen Erkenntnisse. Der lange Flur lag düster und verlassen da. Doch es war weniger Helgas Neugier, die sie dazu verleitete, einen Fuß in das Anwesen zu setzen. Ein vermögender Mann wie Magnus Olafsson ließ nicht mal in Gunuva die Tür zu lange einfach offen stehen. Besorgt betrat sie das Haus und fand zu ihrem Grauen auch schon nach wenigen Schritten heraus, was mit Herrn und Frau Olafsson passiert war. Magnus und Sif Olafsson lagen blutverschmiert auf dem Boden des Esszimmers. Ihre Hände hatte man ihnen abgetrennt und ihnen in den Rachen geschoben. Ein schrecklicher Anblick bot sich der Briefträgerin, die rückwärts aus dem Haus stolperte. »Lauf ins Dorf, Helga«, hörte die Briefträgerin es im Wind rauschen. »Lauf ins Dorf und erzähl allen von meiner Rache, kleine Helga. Niemand ist vor meinem Zorn sicher, vor dem Zorn von Sigrunwaldotier.« Helga wollte nicht glauben, was sie da hörte. Doch die Worte klangen klar und deutlich in ihrem Ohr. »Sigrun, aber sie war doch...« Verstört lief sie zurück ins Dorf. Doch dort war bereits das blanke Chaos ausgebrochen. Aus den zersprungenen Fensterscheiben des Bäckers züngelten rote Flammen. Mehrere Forken, Spaten und Mistgabeln steckten in der dicken Holztür des örtlichen Kreditinstituts. Bewohner des kleinen Dorfes liefen schreiend umher. »Sigrun«, schrien sie in den von dunklen Wolken verhangenen Himmel. »Sie ist zurückgekehrt!« Nur einen Tag nach Sigruns Beerdigung war an ein normales Leben in Gunnuva nicht mehr zu denken. Orle Brockmarkson machte sich Sorgen. Zwei seiner Kollegen, die beim Tragen des Sarges und beim Schaufeln des Grabes geholfen hatten, waren nur eine Woche nach dem Begräbnis verstorben. Orle erinnerte sich an die Worte, die er während der Sarg von Sigrun auf seinen Schultern lastete, gehört hatte. »Grab nicht so tief«, hatte sie gesagt. Doch er und die Männer hatten natürlich ein ganz normales Loch gegraben. Der einzige Mensch, von dem Orle glaubte, dass er ihm und den restlichen Bewohnern von Gunnuva helfen konnte, war der Pastor Trübe Orkansson. Dieser war nach der Beerdigung jedoch verreist. Erst zwei Wochen nach dem Beginn der schrecklichen Vorfälle in Gunnuva kehrte er zurück und wurde sofort von den Dorfbewohnern überrannt. »Der Geist von Sigrun ist zurückgekehrt, Pastor«, riefen sie. »Sie müssen uns helfen, oder unser Dorf versinkt im Chaos.« Geduldig ließ sich der Geistliche in aller Ausführlichkeit erklären, was in den letzten zwei Wochen in dem kleinen Örtchen passiert war. Helga Jonsdottir erzählte ihm von ihrem Fund und der Stimme, die sie gehört hatte. Und Orle Brockmarkson wiederholte das, was er dem Gottesmann schon direkt nach der Beerdigung gesteckt hatte. Nach ausreichender Überlegung nickte Trübe Orkansson schließlich. »Ich denke, ich habe eine Idee«, sagte er. Aus einer der Schubladen seines Schreibtisches holte er etwas hervor. Orle erkannte es nicht sofort, aber Helga tat es. »Ein Wollknäuel?«, fragte sie verdutzt. Der Pastor nickte ernst. »Eine Methode, die ich während meiner Ausbildung weit entfernt im Ausland gelernt habe. Rachsüchtige Geister. Sie klammern sich an alles, was man ihnen hinwirft«, führte der Pastor fort. »Wenn Sigrun das eine Ende des Fadens zu fassen kriegt, wird sie nicht eher loslassen, bis sie das andere Ende erreicht hat.« Orle und Helga schauten den Pastor an, als hätte er ihnen das gerade in einer fremden Sprache erklärt. »Das Ende hier ist unser Köder«, flüsterte Trübe und zeigte auf das dünne Ende des Wollfadens. »Wenn Sigrun danach packt, schnappt die Falle zu.«
»Welche Falle?«
unterbrach ihn Orle.
»Wir lösen das Knäuel auf und lassen das andere Ende dort zurück, wo Sigrun keinen Schaden mehr anrichten kann.«
»Die heißen Schlamm- und Schwefelquellen«, fuhr es Helga heraus.
Orle und Trübe schauten sie an.
»Sehr gut, Helga.«
Noch in derselben Nacht legten sich die Bewohner von Gunnuva auf die Lauer. Dort, wo alles begonnen hatte, auf dem verlassenen Bauernhof direkt vor der Haustür von Sigrun Valdottir, legte der Pastor das eine Ende des Wollknäuels auf den Boden. Anschließend lief er mit dem restlichen Faden des Knäuels einmal quer durch das Dorf und ließ das zweite Ende des Fadens in einen der brodelnden Schlammtöpfe sinken. Dann hieß es warten. Lange passierte nichts. Doch kurz bevor die Sonne aufging, erschütterte ein Schrei, der den Bewohnern durch Mark und Bein ging, das Dorf. Es hatte funktioniert. Der Geist von Sigrun hatte sich den Faden geschnappt und war am anderen Ende in die stinkenden Thermalquellen gefallen. Triumphierend versammelte sich anschließend das ganze Dorf um die schlammspuckenden Gesteinstöpfe und feierte den Erfolg ihrer List.
»Kommst du endlich? Wie oft willst du die Informationstafel zu Sigruns Schwefelquellen denn noch lesen?«
Jonas blickte auf. Seine Freundin stand nur wenige Meter von ihm entfernt. Um ihren Hals baumelte eine Spiegelreflexkamera.
Ganz schön harter Tobak, rief er ihr zu. Lass uns endlich weiter. Hier stinkt's.
Schon gut, sagte Jonas. Doch seine Worte wurden von einem lauten Zischen erstickt. Er schaute in die Schlammfontäne, die plötzlich vor ihm knapp 4 Meter in die Luft schoss. Dann blinzelte er. Im Dampf des über 300 Grad heißen Wassers glaubte er für den Bruchteil einer Sekunde, eine schmale Gestalt erkannt zu haben. Eine Gestalt, die versuchte, den heißen Dämpfen der tiefen Quelle zu entkommen.
Ich habe sehr lange gebraucht. Ich dachte die ganze Zeit, okay, habe ich irgendwas verpasst? Ich raff diesen Titel nicht. Hat nichts mit der Geschichte zu tun, bis dann irgendwann endlich dieser Faden ins Spiel kam. Also, das Problem ist, es könnte natürlich, also es klingt sehr nach einem waschechten Wellbrock. So von Anfang bis Ende. Das ist so komplett ein waschechter Wellbrock. Du hast Zeitsprünge drin, du hast dieses typische, so wie bei der alten Mühle am rauschenden Bach und allen möglichen Krams, immer dieses, oh, hier ist was Historisches, und hier ist jemand in der Gegenwart, der sich das anguckt. Plus noch eine Erklärung dazu. Und das verleitet mich natürlich dazu zu sagen, es könnte auch ein Fakey-Wellbrock sein.
Also eine wahre Geschichte, hinter dem waschechten Wellbrock verdeckt sozusagen?
Nee, ein waschechter Wellbrock wäre ja...
Ein waschechter Wellbrock ist das echte.
Genau. Ah, und ein fakey Wellbrock wäre so, du tust so, ein angetäuschter Wellbrock.
Angetäuschter Wellbrock.
Aber mir kommt diese Scheiße mit diesem Faden so bekannt vor.
Scheiße. Danke, wie du über meine Geschichten sprichst.
Es kann doch einfach sein, dass das, also es kann natürlich sein, dass du nur dieses, was auch immer das mit diesem Faden ist, weil irgendwo erkenne ich das. Irgendwo habe ich das schon mal gehört mit diesem, kann man so Hexen fangen oder sowas? Ich weiß nicht, irgendwie sowas kenne ich das. Und dass du das einfach nur genommen hast und sagst, und jetzt denke ich mir, jetzt mache ich einen angetäuschten Wellbrock zu dieser, es wird etwas verkopft, wie ihr merkt. Aber du bist gemacht für Hexenstimmen.
Oh ja?
Ja, ich glaube, es gab es schon ein, zwei Mal. Genau wie du hast so eine Kobold-Lache und kannst gut eine Hexenstimme. Das sind deine zwei, solltest du synchronsprechermäßig dich vielleicht einfach sehr in so eine Nische begeben.
Ja, Leute, wenn hier jetzt jemand zuhört, ne?
Und ihr gerade einen Film über eine Hexe macht oder irgendwas. Einen Kobold.
Hey, Leute, ne? Schreibt uns an. Wir haben Bock auf Synchro, oder?
Also ich glaube,
ich melde mich für Horrorfilme und spreche Hexen.
Ja, finde ich gut. Mach das. Ich hätte auch Bock zu, aber ich glaube, das ist super schwer.
Ja, ich glaube, ich müsste sogar auch noch mal so einen Logopädie-Kurs machen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das musste ja der kleine Junge damals hier, Jens Wawacek, der Peter Shaw, der musste das machen, weil der so einen Hamburger-Schnauze hatte.
Ach so.
Der hat so gehamburgert und so norddeutsch geredet, dass sie sagten, das geht so nicht.
Mein kleiner Bruder musste das auch machen, weil dem mal ein Schulkamerad einen Strohhalm in den Rachen geballert hat. Beim Spielen aus Versehen.
Ja.
Und er ist in der Nacht fast verblutet und hat hinten so einen Riss dann im Gaumen und hat dann mega heftig geleilt für eine ganze Weile.
Geleilt?
Kann nur geredet. Also nicht in extrem, aber da war er wirklich klein noch.
Aber lallen ist doch was anderes.
Lallen?
Lallen tut man, wenn man besoffen ist.
Nee, du lallst auch. Es gibt auch lallende Sprache, ohne dass du besoffen bist.
Aber was heißt, ich dachte, lallen ist die Definition so.
Lallen ist halt, wenn du so redest. Du musst nicht besoffen für sein. Es gibt auch Leute, die reden einfach so. Er hat sehr nasal und gelallt geredet, ja.
Okay, vielleicht haben wir einfach nur eine andere Definition von Lallen.
Vielleicht kennst
Lallen
du auch
ist für mich dieses typische Besäufski. So dieses,
es gibt Lallen auch. Christoph, es gibt Lallen auch ohne Alkohol.
Ja?
Ja.
Und was heißt das dann?
Ja, halt so eine langgezogene Sprache, dass du halt nicht dass deine Wörter nicht, also so wie ich das jetzt definieren würde, dass deine Wörter nicht so voneinander getrennt sind, sondern ineinander übergehen.
Ach so. So ein bisschen auch Nuscheln. Oder?
Ja, weiß ich nicht.
Ja, gut, okay. Nee, das wusste ich nicht.
Logopäden, falls ihr das hört.
Das wusste ich wirklich nicht. Ich dachte, Lallen ist einfach so ein Begriff für jemanden, der zu viel getrunken hat und dann so redet.
Also, es wurde damals immer so genannt, keine Ahnung. Ich bin kein Logopäde.
Wie lange?
Schon eine Weile. und dann musste er so Sprachtraining machen und sowas.
Mittlerweile. Boah, dein kleiner Bruder hat doch einfach schon viel schon getrunken. Ja, von wegen Strohhalm hat er bestimmt reingerammt bekommen, aber da hat noch jemand was reingekippt.
Nee, aber der wäre tatsächlich in dieser Nacht fast verblutet, weil das keiner gemerkt hat. Und der
wie? Ach so, hä, wie? Das ist im Rachen? Hat er das nicht ausgespuckt?
Nee, das ist halt, der Strohhalm hat ihm im Rachen was aufgeschnitten.
Ja.
Und dann war es das erstmal. Und dann hat, also mein Vater hat die Geschichte immer so erzählt, dass er nachts zu ihm ins Bett ist und nochmal zu gucken, ob der schläft und sowas. Ja. Und dann gemerkt, dass das Bett komplett nass ist und dachte, der hat rein ins Bett
Blut.
Gepinkelt. Ja, dachte, er hat rein ins Bett gepinkelt. Das Licht angemacht, alles voller Blut.
Aber hä, wie krass. Aber wann hat er denn den Strohhalm bekommen?
Irgendwann am Nachmittag. Keine
und das
Ahnung.
War so verzögert.
Anscheinend. Also ich glaube, vielleicht hat es die ganze Zeit geblutet, Alter, aber weil es hinten im Rachen ist, läuft es in den Magen. Ich habe keine Ahnung. Ich war da auch noch voll jung. Und dann ab zum Notarzt. Und danach halt Logopädie. Oh,
scheiße. Naja, krass.
Ja, Luca, falls du das hörst, ich finde, du hast aber eine bezaubernde Stimme mittlerweile wieder.
Und du bist der hübscheste der drei.
Das sagen viele.
Ja, das ist auch so.
Ja, ich weiß, finde ich auch. So, aber genug davon.
Dann kommst du.
Das darf jetzt aber der Dritte nicht hören.
Der hört den Podcast eh
nicht.
Der
hört auch nicht.
So, aber bevor der zweitschönste Kliman hier mit seiner Geschichte anfängt, haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen.
Eine kleine, man möchte sagen, eine Werbung in eigener Sache vielleicht?
Ja, möchte man sagen.
Denn
Leute, endlich!
Es gibt uns ja jetzt schon bei YouTube zu sehen in Natura, aber da ist ja immer noch so eine digitale Wand dazwischen. Und falls ihr zu den Leuten gehört, die uns immer wieder geschrieben haben, wann seid ihr eigentlich mal irgendwann irgendwo live? Dann, Christoph, ist jetzt tatsächlich die Zeit gekommen, oder?
Genau, wir sind nämlich zweimal, also wir machen zwei kleine Testshows.
Ja.
So, wir müssen die Kirche noch mal ein bisschen im Dorf lassen. Ja, ja. Also, weil wir haben es schon öfter jetzt gehört, Mensch, wann macht ihr mal dies, wann macht ihr mal das, wollt ihr nicht mal live auftreten? Und es hat auch tatsächlich jemand aus unserer Community uns das gefragt. Nur diese Person aus unserer Community macht das sogar beruflich. Und deswegen haben wir jetzt die Köpfe einmal zusammengesteckt und uns entschlossen, zwei kleine Testshows zu machen. Geschichten aus dem Altbau live. Eine in Bremen am 21.01.2025 und eine in Leipzig am 31.01. Genau, die Karten könnt ihr ab heute, also ab Freitag, kaufen. Ab 10 Uhr könnt ihr den Link auf Eventim benutzen und euch Karten vorbestellen, wenn ihr Bock habt.
Wir packen das natürlich in die Shownotes. Das kommt auch nochmal bei Instagram in den Linktree mit rein und so weiter. Also, wo immer ihr Links von uns findet, wird das auch mit drin sein.
Und zwar sind wir am 21.01. in Bremen im Fritz-Theater und am 31.01. sind wir im Kupfersaal in Leipzig.
Mhm. Genau. Wer sehen will, wie ich todesnervös auf der Bühne bin, der kommt da hin. Ich bin wirklich jetzt schon aufgeregt, nur beim Gedanken daran. Ich glaube, es wird richtig geil. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und wir freuen uns da sehr drauf. Und deswegen, Leute, falls ihr da Bock drauf habt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit. Und wenn das gut angenommen wird, wer weiß, vielleicht
genau, dann gibt's geben wir bestimmt auch noch ein paar mehr Städte. Also, holt euch gerne eure Tickets unter dem Link, den findet ihr bei uns in den Shownotes. Und es wird eine Folge Geschichten aus dem Altbau nur in live. Ne? Es gibt alles, was das Herz begehrt, was ihr auch hier gewohnt seid. Und natürlich auch zwei Geschichten. Und diese Geschichten schreiben wir explizit extra für diese Live-Auftritte. Das heißt, die könnt ihr nur hören tatsächlich, wenn ihr kommt. Würden wir uns freuen. Und jetzt kann der zweithübscheste Klima... jetzt mal seine Geschichte vorlesen.
Zweithübscheste Klima, please stand up. Ich habe heute auch eine Geschichte für Folge 123 1, 2, 3 mitgebracht.
Oh!
Macht man da irgendwas?
Nö, ne? 1, 2 oder 3. Hast du es früher auch geguckt?
Ja, voll gerne. Du hast das Gleiche gedacht wie ich, oder? Wenn die hier Preise abholen dürfen, dass die alle irgendwie zu mich in Rollern oder Brettspielen gehen, da oben steht ein fucking Fernseher und dann nimmt den nicht mit. Fand ich schon immer. Richtig dumm.
Wolltest du früher auch immer ganz gerne bei Toys R Us, bei
Jeder.
Wie hieß das noch? Super RTL, ne?
Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß.
Super Toy Club.
Obwohl dann zum Schluss einfach, du hast so viel Zeit, sammelst so viel ein, wie du willst. Und dann packen die Leute die letzte Scheiße da ein. Das ist fürchterlich, aber das wollte jeder. Jeder von uns wollte das damals. So, 1, 2 oder 3. Meine Geschichte heißt Einsame Träume. Der Duft von frischem Kaffee wehte durch das Haus, als Heinrich die Tür zum Zimmer seiner Tochter Marie öffnete, das von den ersten Sonnenstrahlen durchflutet wurde. Ein Lächeln lag auf seinen Lippen, als er hineintrat. Es schien ein besonders schöner Frühlingstag zu werden. Einer dieser Tage, an denen Marie eigentlich viel zu früh auf der Matte stand, weil sie einfach nicht mehr weiter schlafen konnte. Doch heute verschlief sie. »Marie, aufwachen, Kleine, die Sonne scheint schon«, sagte er fröhlich und klopfte leicht an die Zimmertür. Keine Reaktion. Er schmunzelte. Na, das war aber untypisch für sie. Normalerweise war sie die Erste, die an einem Morgen wie diesem hinausstürmen würde, um ihre Eltern zu nerven, dass sie raus mit den anderen Kindern spielen wollte. Er trat näher an ihr Bett und streichelte über ihre braunen Locken, die sich über dem Kissen ausgebreitet hatten. Die Nacht hatte aus der Frisur ein wildes Knäuel werden lassen. »Mariechen, wach auf«, flüsterte er sanft und strich ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Doch der Atem seiner Tochter war weiterhin ruhig und gleichmäßig und ihr Gesicht blieb so friedlich, dass es beinahe unnatürlich wirkte. Ein erstes, mulmiges Gefühl beschlich Heinrich. »Marie, es wird spät, meine Liebe«, sagte er diesmal etwas lauter und sein Lächeln war etwas schwächer als zuvor, während seine Augen prüfend ihr Gesicht musterten. Ihre Lider blieben geschlossen, ihre Brust hob und senkte sich regelmäßig, aber es war, als ob sie tief unter der Oberfläche in einem unzugänglichen Traum gefangen war. Wieder strich Heinrich seiner Tochter sanft über das Gesicht. Dann hob er langsam ihre Hand, die sonst so warm und lebendig war, voller kleiner Bewegung und Aufregung, und war erschrocken, wie leblos sie in seiner eigenen lag. Er ließ ihre Finger los und sie glitt kraftlos zurück aufs Bett, fast so, als wäre sie ein kleines, in sich zusammengesunkenes Wesen aus Gummi, ohne jegliches Bewusstsein. Mit langsam einsetzender Angst griff er die Schultern seiner Tochter und schüttelte sie leicht. »Marie, wach auf«, sagte er eindringlicher. Dann noch lauter, das Zittern in seiner Stimme unüberhörbar. »Marie, bitte, öffne deine Augen!« Inzwischen stand seine Frau Lydia an der Tür, angezogen von den lauter werdenden Rufen ihres Mannes und mit nachdenklichen Sorgenfalten auf der Stirn. »Heinrich?« Ihre Stimme war zaghaft und bang. »Was machst du denn da? Ist alles in Ordnung?« Er schaute zu ihr auf und sie erkannte die ungewohnte Angst in seinem Blick. Sofort kam sie hastig näher und setzte sich zögernd an die andere Seite des Bettes, hielt Maries Hand und strich sanft über ihre Stirn. »So etwas passiert manchmal«, sagte sie Heinrich, doch es klang mehr wie eine Frage. »Kinder schlafen tief, nicht wahr?« Heinrich nickte mechanisch, aber die Worte fühlten sich hohl an. Er beobachtete jede noch so kleine Regung seiner Tochter, jede winzige Bewegung ihrer Lider, das Heben und Senken ihrer Brust, doch ihr Atem blieb flach und ihre Lider geschlossen. Es war, als läge sie in einer unendlichen Tiefe, aus der kein Rufen sie erreichen konnte. Elisabeth beschleunigte ihren Gang noch ein wenig, als ihr Blick auf die große Uhr im Flur der Schule fiel. Mit ein paar Minuten Verspätung und einigen noch warmen, frisch kopierten Arbeitsblättern unter dem Arm kam sie an der Klassenzimmertür der 5B an, atmete noch einmal tief durch und öffnete in der Erwartung eines lauten Sturms aus Chaos und Geschrei, der ihr entgegenflog. Doch entgegen ihrer täglichen Erfahrung war es drin ungewöhnlich ruhig. Die sonst so lebhaften Gespräche und das Lachen der Kinder fehlten heute fast vollständig. Nur ein gedämpftes Murmeln war aus dem Klassenzimmer zu hören, ganz als hätte jemand mit einer Fernbedienung den Ton leise gestellt. Mit einem kurzen, prüfenden Blick über die Schüler fiel ihr sofort auf, dass einige Stühle leer waren. Greta war nicht da, ebenso wenig Lukas und Erik. Dabei waren sie sonst immer die Ersten, die hereinstürmten und sofort wild zu erzählen begannen. Langsam trat sie an ihr Pult und legte ihre Sachen ab. »Guten Morgen, Kinder«, sagte sie mit einem ermutigenden Lächeln, doch die Worte klangen seltsam hohl in der bedrückenden Stille des Klassenzimmers. Eine Stille, die sie sich so oft wünschte, doch jetzt fühlte sie sich verkehrt an. Einige Kinder hoben müde die Köpfe, andere starrten nur apathisch vor sich hin, ihre Augen leer und irgendwie abwesend. »Wisst ihr, ob Greta heute krank ist? Oder Lukas und Erik?«, fragte sie mit aufgesetzter Leichtigkeit, aber nur ein schwaches Murmeln folgte. Es war, als ob die Frage gar nicht richtig bei ihnen ankam. Während Elisabeth sich erwartend umsah, bemerkte sie, wie sich das kleine Mädchen Leni in der ersten Reihe ganz langsam zur Seite neigte und dann mit einem leisen, dumpfen Geräusch mit der Stirn auf die Tischplatte knallte. Sie rührte sich nicht. Elisabeth lief sofort zu ihr, legte eine Hand auf Lenis Stirn und flüsterte ihren Namen. Doch das Mädchen blieb reglos, ihre Lider geschlossen, als wäre sie in einem tiefen, traumlosen Schlaf gefallen. Elisabeth schluckte und sah sich im Raum um. Die anderen Kinder wirkten kaum überrascht oder beunruhigt. Sie schauten nur stumm auf Leni, ohne einen Ausdruck von Besorgnis oder Verständnis. Ein Frösteln kroch über den Rücken der jungen Lehrerin, doch sie zwang sich, konzentriert und ruhig zu bleiben. Ich gehe schnell mal jemanden holen, Kinder, sagte sie zögerlich und stand auf. Normalerweise konnte Elisabeth die meisten kleinen Notfälle selbst bewältigen, aber diesmal spürte sie, dass das, was hier geschah, über das Übliche hinausging. Die Krankenschwester des Schulgebäudes, Frau Scholz, würde sich die Situation sicher ansehen können. Elisabeth warf einen letzten besorgten Blick auf die Klasse, bevor sie das Zimmer schnellen Schrittes verließ. Es vergingen nur wenige Minuten, bis sie mit Frau Scholz an ihrer Seite ins Klassenzimmer zurückkehrte. Doch kaum hatte sie die Tür geöffnet, spürte sie, wie ihre Schritte langsamer wurden, als ob sie gegen eine unsichtbare Wand des Schocks und der Angst prallte. Zwei weitere Schüler schienen ihr Bewusstsein verloren zu haben. Denn auch Emmas Kopf lag mit geschlossenen Augen auf dem Tisch und Paul war sogar ganz aus dem Stuhl gekippt und auf den kalten Boden geknallt. Sie beide waren in derselben merkwürdigen tiefen Ruhe gefangen wie Leni. Wieder war kaum ein Flüstern, keine Bewegung von den anderen Kindern zu hören. Sie saßen nur still und teilnahmslos da und beobachteten die Szenerie, als ob dies alles längst ein Teil eines stillen, unbegreiflichen Rituals war. Frau Scholz trat eilig zu den Kindern und versuchte, sie wachzurütteln. Doch wie bei Leni reagierten sie nicht. Sie atmeten ruhig, ihr Puls war stabil und doch lag eine schwere Stille über ihnen, die jeder Vernunft widersprach. Elisabeth stand hilflos und mit zitternden Händen daneben und konnte nur machtlos zuschauen. Karl Mayer, ein junger Wissenschaftler in der Pathologie, hielt die Zeitung in den Händen und überflog immer wieder die Schlagzeile, die ihm fast surreal erschien. Mysteriöse Schlafkrankheit breitet sich aus, Ärzte ratlos. Er hatte in den letzten Tagen vermehrt von diesen Fällen gehört, die immer zahlreicher wurden. Menschen, die wie in einer Art Trance verfallen waren und oft für mehrere Tage oder Wochen schliefen. Die medizinischen Berichte beschrieben Symptome wie Augenstarre und vollständige Lethargie. Einige Betroffene wachten zwar auf, verhielten sich aber von da an wie Schatten ihrer selbst, oft sogar unfähig zu sprechen oder sich zu bewegen. Erst gestern hatte Karl einen Patienten gesehen, dessen Zustand ihn zutiefst verstört hatte. Ein junger Mann, der aufrecht saß, die Augen geöffnet, jedoch vollkommen regungslos und in eine tiefe Leere starrend. Es war, als ob die Seele des Mannes irgendwo verloren gegangen und nichts als eine Hülle zurückgeblieben war. Er rieb sich die Augen und lehnte sich zurück, während das dumpfe Gewicht des Tages auf ihm lastete. Ein leises Pochen machte sich in seinem Kopf bemerkbar, ein Gedanke, der ihm zunächst nur wie ein Anflug von Müdigkeit vorkam. Doch je länger er das Bild des starren jungen Mannes vor Augen hatte, desto mehr begann sich dieses Pochen auszubreiten. Es war ein Gefühl, als ob sich ein unsichtbarer Nebel langsam um sein Bewusstsein legte, schwer und träge. Er griff nach seiner Kaffeetasse, doch der bittere Geschmack schien ihn kaum noch zu erreichen. Als ob auch seine Sinne in dieser merkwürdigen Dämpfung gefangen wären. Einen Moment lang starrte er in die braune Flüssigkeit und ein Gähnen entwich ihm, das tiefer und kraftloser klang, als er erwartet hatte. Es war, als ob eine unsichtbare Hand ihm sanft die Lider nach unten zog, ihm jede Energie entziehen wollte. »Ich brauche einfach mehr Schlaf«, murmelte er und zwang sich aufzustehen. Doch seine Bewegungen fühlten sich plötzlich ungewöhnlich schwer an. Die Welt um ihn herum schien einen Schritt entfernt zu sein, ein wenig unscharf und verwaschen. Er ging ein paar Schritte durch das Büro, griff schließlich nach einem Stift, nur um festzustellen, dass seine Hand leicht zitterte, als er ihn festhalten wollte. Als Karl nur wenig später in seinem Bett lag, starrte er noch eine Weile müde in die Dunkelheit. Das leichte Zittern in seiner Hand spürte er noch immer, während seine Gedanken sich um das unerklärliche Phänomen drehten. Der dumpfe Nebel in seinem Kopf ließ ihn nicht los und ein beklemmendes Gefühl breitete sich in ihm aus, als ob er die Antwort auf eine unausgesprochene Frage bereits kannte. Eine Antwort, die ihm zunehmend Angst machte. Die Stille im Sprechzimmer war fast greifbar und der Geruch von Desinfektionsmittel schwebte schwer in der Luft, als Dr. Wilhelm Köhler in seinem spärlich beleuchteten Büro saß und ein kleines Aufnahmegerät vor sich auf den Tisch legte. Es war spät und die Uhr tickte leise in der Stille. Er seufzte tief, bevor er die Aufnahmetaste drückte. Fallstudie zur rätselhaften Schlafkrankheit. Tag 12. begann er mit müder Stimme, die ein wenig rau klang. Hier spricht Dr. Wilhelm Köhler, Abteilung für Neurologie. Das heutige Datum, er macht eine Pause, als müsste er sich erst ins Gedächtnis rufen, dann schüttelte er den Kopf. Er lehnte sich zurück und sammelte sich kurz, dann sprach er weiter. Die Zahl der Fälle ist in den letzten Tagen drastisch gestiegen. Die Symptome ähneln sich in erschreckender Genauigkeit. Ein tiefes, nahezu bewusstloses Schlafstadium, aus dem die Betroffenen nicht erwachen, ganz gleich, welche Reize oder Stimulation wir anwenden. Der Zustand lässt sie seltsam lebendig wirken, doch ohne jede erkennbare Regung oder Reaktion. Ein Warten in völliger Stille. Seine Stimme nahm einen dunkleren Ton an. Ich habe, er zögerte kurz, als ob er die Worte überdenken müsste. Ich habe versucht, Ursachen zu isolieren. Es gab keine Anzeichen auf eine Infektion oder auf sonst eine Störung im zentralen Nervensystem. Diese Krankheit, wenn man es so nennen kann, sie hat keine erkennbare Logik, keinen sichtbaren Ursprung. Es folgte eine Pause, in der er sich über die Stirn fuhr und seine Augen rieb. Heute habe ich einen neuen Patienten untersucht. Der junge Mann zeigte dieselben Symptome, die ich nun schon so oft gesehen habe. Leblose Augen, die in eine Leere starren, als ob jede Verbindung zur Außenwelt plötzlich abgerissen wäre. Es ist fast, als ob... Seine Stimme klang für einen Moment heiser. Dann sprach er leiser weiter. Als ob etwas von ihnen genommen wurde. Er ließ für ein paar Sekunden den Aufnahmeknopf los. Seine Hand zitterte leicht, doch er versuchte es zu ignorieren. Dann fuhr er fort. Mein Schlaf hingegen ist unruhig in den letzten Tagen. Ich schlafe wenig, fast gar nicht. Ein leises, gequältes Lachen drang in seine Stimme, bevor er sich wieder sammelte. Vielleicht fangen wir alle an, es zu spüren. Ärzte wie Patienten. Ich frage mich, ob ich selbst nur überarbeitet bin. Doch heute bemerke ich leichte Koordinationsstörungen in den Händen. Ein Zittern, das mir seltsam vorkommt, obwohl ich es auf Erschöpfung zurückführen könnte. Er hielt einen Moment inne und schluckte, ehe er seine Stimme erneut an das Aufnahmegerät wandte. Falls meine Symptome sich weiter verschlimmern sollten, sagte er zögerlich, seine Stimme fast ein Flüstern. Dann wird diese Aufnahme vielleicht das Letzte sein, was ich... Er stockte. Das Wort Aufzeichnen blieb ihm im Hals stecken. Seine Kehle fühlte sich plötzlich unglaublich trocken an. Seine Gedanken begannen zu schweifen, während eine unbestimmte, düstere Ahnung sich ihm ermächtigte. Vielleicht bleibt mir und all denen, die hier schlafen, nur noch zu warten. Er legte eine lange Pause ein und die Stille drückte schwer auf den Raum. Erschöpft ließ er die Aufnahmetaste los und sein letzter Satz verhallte leise im Dunkeln des Zimmers, als ob er darin für immer verloren wäre.
Ich finde deinen kleinen Blick immer schön, wenn du so immer so...
Wann mach ich den?
Immer, wenn du fertig bist.
Guck ich nach unten oder was?
Ja, oh, ich wäre auch fast eingeschlafen bei der Geschichte.
Das ist ein gutes Zeichen.
Nee, also wir haben eine ansteckende Schlafkrankheit. Ganz kurz, ist der Vater auch eingepennt ganz am Anfang?
Nee.
Das hat man nicht gehört.
Nee.
Aber wahrscheinlich ist das irgendwann, ne?
Weiß ich nicht.
Also die Schüler stecken sich alle gegenseitig an. Der Arzt wird da von seinen Krankenschläfern angesteckt am Ende.
Krankenschläfern?
So, warte mal. Und der Pathologe auch, ne? Nee, wer war denn der eine eben noch?
Das war ein wissenschaftlicher Pathologe.
Der auch, ne?
Der auch. Chris auch
ich
ganz müde.
Ich gehe schon wieder. Oh, das hat funktioniert.
Sehr gut. Es breitet sich aus.
Warte mal, habe ich da jetzt nicht richtig zugehört? Wir haben aber keine richtige... auch nicht im Nebensatz irgendwie einen Grund jetzt mal erfahren, so richtig, ne?
Nee.
Die pennen nicht. Einfach alle weg.
Die pennen einfach alle weg. Lange Nacht gehabt vielleicht.
Also der Vater findet seine Tochter, die wacht nicht auf. Der rüttelt und schüttelt sie, passiert nichts. Dann wird schon die Mutter verrückt, weil der Vater sie so schüttelt. So, dann sind wir in der Schule und bei der Lehrerin knacken da auf einmal alle Schüler auf ihren Bänken ein.
Mhm.
Alle, also nacheinander ja mehr oder weniger.
Ja,
ne?
So ein bisschen. Drei fehlen ja auch.
Ja, die schlafen wahrscheinlich auch schon zu Hause im Bett, du. Und sind nicht hochgekommen. Also drei fehlen, aber da pennt schon einer und dann sagst du auch, kaum noch ein Flüstern zu hören, es ist ganz still, also keiner sagt da was. Ja, und der eine hat den Kopf auf dem Boden, der andere ist sogar schon vom Stuhl gekippt. So, dann haben wir den, dann switchen wir, also eigentlich switchen wir in der Geschichte zu vier verschiedenen Fällen, sag ich mal. Mhm. Und alle, und in jedem Fall wird der, ja gut, die Lehrerin nicht, da hören wir glaube ich nicht, dass die davon betroffen ist. Der Vater wird auch nicht davon betroffen, aber der Pathologe und am Ende auch hier Dr. Köhler, die schlafen alle ein. Beziehungsweise die merken, sie die Müdigkeit übermannt.
Ja.
Und sie wahrscheinlich damit infiziert werden. Und alle, gut, Vater und Lehrerin, wie gesagt, da passiert nichts, aber die anderen beiden haben direkten Kontakt, glaube ich, mit denen, ne?
Ja.
Also weil der Dr. Köhler, der hat die sozusagen da vor sich liegen, so mehr oder weniger, wie so Leichen unterm Leichensack, habe ich mir zumindest im Kopf vorgestellt.
Ja.
Und bei dem Pathologen bin ich jetzt gerade schon wieder, das wundert mich gerade. Der redet ja nicht nur davon. Der hat doch da auch jemanden, oder nicht?
Der hat einen gesehen, ja.
Der hat einen gesehen, genau. Ja, ja stimmt, er hat einen gesehen. Mhm. Da hat er sich damit angesteckt.
Da hat er sich einen abgeholt.
Da hat er sich ordentlich einen Schlafwurm eingefangen.
Der kennt ihn nicht. Sandmann war hier unterwegs.
Haben Sie, der hat, glaube ich, Katzenstreu im Auge. Der hat ah, da werde ich ja nicht schlau draus.
Das macht nichts, Christian.
Eine Schlafkrankheit. Sowas gibt's ja. Narkoleptika und so, die pennen doch auch einfach so.
Das ist so, da habe ich schon Dokus drüber gesehen. Das muss so heftig sein. Die schlafen ja wirklich so heftig viel.
Ja. Ja, es muss scheiße sein, Digga. Dein ganzes Leben ist da richtig, wahrscheinlich richtig von betroffen. Und
ich kannte mal irgendwen.
Doof.
Oh, wie war das denn nochmal? Ich glaube, irgendwer, den ich über zwei, drei Ecken kannte, hatte so eine milde Form davon. So phasenweise irgendwie dann, keine Ahnung, jeden Tag 12 bis 14 Stunden gepennt und sowas. Das brauchten die. Wer war das denn nochmal?
Aber so immer über den Tag verteilt, oder?
Nee, ich glaube einfach auch wirklich immer ewig, ewig lange. Ich muss mich nochmal umhorchen. Ich glaube irgendwie.
Umhorchen?
Kann man das nicht? Du bist aber heute sehr
Also du musst dich nochmal umhören.
Ich muss nochmal umherhorchen.
Ja, das geht.
Würde gehen.
Das geht. Also, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht im Kopf, dass da irgendwo irgendwas war, jetzt so eine Art Hint oder irgendwie was so ein bisschen versteckt da war. Ich würde einfach sagen, wir haben jetzt hier so ein bisschen eben diesen Fall dieser Schlafkrankheit. Wir haben vier verschiedene Versionen davon jetzt, Sichtweisen gehört. Und in zwei Wochen heißt es, ja, das ist irgendwo passiert.
Das ist sehr nüchtern analysiert, gefällt mir. Man muss auch nicht immer überanalysieren.
Weißt du, das ist so ein bisschen...
Man muss ja nicht immer, da, vielleicht ist es hier und vielleicht hat Josh beim Spazieren gehen dies und das und da.
Nee, das erinnert mich gerade so ein bisschen, das ist ganz, also thematisch hat das damit überhaupt nichts zu tun, aber ich weiß nicht wieso, aber manchmal habe ich das. Ich muss jetzt gerade an die Geschichte von dir denken, mit dem schwarzen Fleck, irgendwo in Südamerika.
Oh ja, oh, das ist auch
so, wo auch, es war einfach so ein Case, so hier, alle rutschen aus und keiner kann das weiß warum und der ist dann auch irgendwie weg und irgendwie...
Das war auch so eine wilde Geschichte irgendwie.
Ja, voll. Und ja, wir haben dann da auch mehrere Sichtweisen, glaube ich, gehört und alle haben dasselbe Problem beschrieben und am Ende sind wir aber auch alle nicht schlauer geworden und in der Auflösung auch nicht. Dann war es so, ja, ist wahr gewesen, aber wir wissen immer noch nicht, warum.
Und niemand weiß, warum das...
Bei diesem Fleischregen-Ding, bei der Geschichte von dir, da hast du ja eine geile potenzielle Lösung.
Das mit den beiden Schwertkämpfern im Wirbelsturm, ne?
Genau, die. Nee, das mit den Geiern. Ja. Das fand ich wirklich richtig geil.
Ja, fand ich auch.
So,
ich hab's auch
gelesen, aber das bei diesem schwarzen Loch, hätte ich fast gesagt, bei diesem schwarzen Fleck. Hä?
Ja. Ja. Ging mir bei beiden Geschichten auch so, wo ich auch bei dem einen denke, so, ja, mit den Geiern, safe, ist eine Erklärung, nehme ich so mit. Ist für mich ein Done Deal. Und mit dem Fleck war es auch so, hä, wie kann das denn keiner mal untersucht haben? Ja. Also könnt ihr nicht wissen, was da passiert ist?
Ja, schräg. Ja, keine Ahnung. Also wirklich, werde ich nicht, weiß nicht.
Vielleicht ja in zwei Wochen.
Ja, garantiert in zwei Wochen. Hoffentlich in zwei Wochen. Also es wär ein Knaller, wenn es in zwei Wochen... Nee, hab ich mir ausgedacht. Eine Schlafkrankheit.
Zwei Wochen ist einfach die Auflösung, weiß ich auch nicht. Weiß nicht, ob ich jetzt ausgedacht habe oder nicht.
Ja, ich meine, ein Hintergrund für eine ausgedachte Geschichte könnte natürlich dieses ansteckende Genen sein.
Aha.
Ne? Dieses Ich-Gene, dann musst du auch gehen. Tilda muss das tatsächlich noch nicht.
Das heißt, sie respektiert dich nicht. Du bist im Rudel, nicht über ihr.
Wirklich?
Das hab ich immer irgendwann, wo war das nochmal? Bei Discounter sagen sie das, glaube ich.
Oh ja?
Und da ist es irgendwie so eine Theorie von irgendwelchen Affen. Und, und ich habe immer gehört, dass Leute, die du grundsätzlich nicht... Nee, ich gehe jetzt nicht, Christoph.
Nee, ich gehe.
Es reicht auch. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute jetzt schreiben.
Jetzt ist durch.
Was?
Du hältst das durch, ne?
Ich musste aber gerade.
Respektierst mich nicht.
Nee, ich musste aber gerade fast gehen.
Ich hab's zurückgehalten. Verdrückt.
Aber das gibt's ja auch. Ich habe mal irgendwann einen Wikipedia-Artikel über das Gehen gelesen, dass.
Wenn man darüber redet.
Ja. Und ich frage mich, wie viele Leute das jetzt gerade hören und gehen
müssen.
Das ist
eine gute Frage für viel Engagement auf unserem Instagram-Post.
Ja, Leute, falls ihr gehen müsstet, dann müsst ihr jetzt ein Gen-Euro bezahlen.
Ein Gen-Euro? Ui, Joshua, ich will zum Vertrieb machen.
Nein, aber es würde mich interessieren, wie viele Leute auch das, weil das heißt, dass die Leute uns sympathisch finden. Weil das habe ich nämlich gelesen, dass man nur mitgehen muss bei Leuten, die man nicht scheiße findet.
Also hast du mich gerade, du hast gerade nicht mitgehen.
Ich kann mich, ist überhaupt nicht schwer, mich zurückzuhalten bei dir, Christoph. Geh nochmal.
Warte.
Ich merke gar nichts. Es war wirklich, ich merke diesen Reiz, ich kann es unterdrücken, aber ich merke. Hör auf jetzt.
Du magst mich. Sauber. Jetzt gehen wir uns, triggern wir uns die ganze Zeit gegenseitig.
Ist auch schwer, ey. So, jetzt müssen jetzt aber gute Leute gehen.
Och, jetzt schlafen wir Leute fast ein. Ich musste gehen bei eurer letzten Folge. Das war ziemlich doof.
Aber wir wollen natürlich kein Gen-Euro von euch. Denn wir haben ein paar andere Euros bekommen. Aber bevor wir zu den Euros kommen, kommen wir erstmal zu den neuen Patrons und Steadies. Denn einige Leute wollten sich die Halloween-Geschichte 2024 nicht entgehen lassen. Mhm. Und bei Patreon waren es Delia, Maria, Maike, Vanessa und Kevin. Und bei Steady waren es Christian, René, Nico und Theresa.
Geil.
Viel, viel Spaß mit der Special-Folge 2024.
Mit allen Special-Folgen.
Mit allen Special-Folgen. Und natürlich auch damit, die Folgen jetzt werbefrei zu hören in eurem Special-Feed.
Vielen Dank natürlich auch an alle, die uns bei PayPal unterstützt haben. Vielen Dank an Sebastian, vielen Dank an Julia, vielen Dank an Philipp. Und ganz besonderen Dank auch an Anja, die uns generell mal für alle Folgen gedankt hat.
Ja, den ganzen Podcast. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Das hat uns, der ganze Support hat uns erreicht, oder der Support, der uns erreicht hat, hat uns froh gemacht. Und natürlich auch vielen Dank an alle Patreons und Steadies, die schon länger dabei sind.
Ja.
Wir küssen eure Herzen
und Augen.
Augen und hoffen, ihr hattet Spaß mit unserem kleinen Spezial. Wenn ihr uns auch supporten möchtet.
Spezial.
Bei Halloween?
Wer sagt denn Spezial?
Ich wohne in Deutschland und sage Spezial.
Es gibt ich kenne wenig Leute, die für sehr viele Sachen, für die es definitiv gute deutsche Begriffe gibt, trotzdem den Englischen benutzen. Alleine alles, was du von Sport erzählst. Alles,
wieso? Was denn?
Naja, jede Sportübung, die du sagst, keine Ahnung, Benchpress gibt's auch.
Ja, wer sagt denn Bankdrücken?
Ich zum Beispiel.
Du sagst Bankdrücken?
Ich bin ja in Deutschland, Christoph.
Nee, da können wir jetzt schon wieder mal eben, also alle Leute, die jetzt sagen, es wird ein Labercast, schalten jetzt aus. So, jetzt wird, also, es gibt ja Unterschied, finde ich, zwischen Wörtern, die man, wie soll man das sagen, wo es einen Anglizismus für gibt.
Ja.
Und zwischen Wörtern, die sich aber irgendwie so, die nicht wirklich ein Anglizismus sind oder Anglizismen sind, sondern die einfach so englische Begriffe, die sich so eingedeutscht haben. Also ich finde, ein Squat zum Beispiel ist kein Anglizismus mehr.
Das ist eine Kniebeuge.
Ja, korrekt. Aber das ist für mich was anderes, wie wenn ich sage, ich habe mal ein kleines Special gemacht für euch. Das ist für mich einfach was anderes. Ein Squat ist für mich einfach so, das ist ein Squat. So, das ist so.
Ich find's genau andersrum. Ich finde, Special ist halt so, keine Ahnung, niemand sagt eine Sonderfolge oder sowas, sondern ein Special ist halt einfach so ein Begriff, der so schon drin ist. Das finde ich vollkommen okay. Und bei sowas wie Squat finde ich aber eben, da ist ja das normale deutsche Wort ist ja auch immer noch im Sprachgebrauch. Das ist ja auch nicht, vor allem Special ist ja was relativ Modernes. Also was heißt was Modernes? Aber es ist halt irgendwie sowas Zeitgemäßes irgendwie. Und deswegen ist das so im Sprachgebrauch drin, weil wir dafür nie so historisches.
Ich finde, der Unterschied liegt daran, dass es das eine eine bestimmte Nische ist und das andere ist einfach allgemein. Also es klingt doof, aber so allgemein, weißt du, Squat ist so im Bereich Sport. Weißt du, da ist es für alle
dir,
so,
ich
ja,
glaube,
wir machen
bei dir,
Squats, wir benchen gleich und danach machen wir noch ein paar Bristlebacks.
Aber ich glaube, das ist auch dein Sport.
Sagt doch, ich mache Ausfallschritte.
Aber ich glaube, das ist dein Sportbereich. Ich glaube, du bist
mein Sportbereich?
Ja, du bist ja in diesem, wie heißt das nochmal, was ihr da macht?
Weiß ich nicht.
Doch,
CrossFit?
Ja.
Aber wir machen ja nicht nur CrossFit.
Ja, aber ich glaube, in diesem Bereich, wo Leute diese CrossFit machen und dieses HIIT, High Intensive Training, Gedöns,
ja.
Dieses ganze.
Kraftsport macht das doch, da sagt doch keiner, ich mach Kniebeugen.
Doch, hab ich schon. Also gerade sowas wie Bankdrücken, das, also ich kenne das so. Ich meine, ich komme auch vom Dorf, vielleicht ist es da ein bisschen anders. Aber da war es beim Sport, da hat keiner gesagt, ich gehe benchen, sondern wie viel drückst du auf der Bank? Wie viel machst du bei Bankdrücken? Das war alles. Wirklich? Ja, und absolut.
Und Kreuzheben, sagen die dann auch?
Ja, klar. Das kenne ich auch immer noch. Super viele Leute. Das würde mich mal interessieren. Ich glaube halt wirklich, das ist was in dem Bereich, in dem du unterwegs bist. Und vielleicht ist es auch so ein Stadt-Land-Ding, kann auch sein.
Ja, ich komme auch vom Land.
Ja, aber du hast da, war das da auch im Sport schon so? Hast du damit
Sport gemacht? Nee, da habe ich keinen Sport gemacht.
Ja, vielleicht ist es da anders gewesen. Vielleicht ist es auch so ein Zeitding, dass ich es einfach von damals noch kenne und deswegen das noch sage. Aber ich kenne super viele Leute, die sagen auch Kreuzheben statt, was heißt das?
Deadlifts.
Ja, okay, ich kenne beides. Also ich kenne für alles beide Begriffe, aber ich benutze immer die deutschen.
Echt?
Ja. Ich mache auch keine Deadlifts.
Machst du auch Ausfallschritte?
Ich mache auch Ausfallschritte.
Ja, aber spezial finde ich jetzt nicht so speziell.
Ich finde es eher andersrum. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, es ist auch nicht speziell. Ich hätte Geld drauf gewettet.
Unser kleines Spezial.
Ich hätte Geld drauf gewettet, dass du sagst Special.
Unser kleines Halloween-Special, hätte ich gesagt. Dann wäre es so zwei englische Sachen. Aber du hast mich voll rausgebracht.
Es tut mir leid.
Scheiße, weißt du, was das Wichtigste eigentlich war? Noch zu sagen, wo ihr uns auch supporten könnt. Mann, ey, du bist echt so ein schlechter Vertriebler eigentlich.
Du hast angefangen.
Nee,
du hast gesagt.
Du hast mich rausgefordert.
Schlechter Vertriebler.
Du hast mich rausgefordert.
Ich sag nur also. Special und du sagst so, Moment, jetzt alle ganz kurz, kein Laberkasten, hört weg.
Also, gut, die würden uns sowieso nie unterstützen.
Das stimmt.
Wie wir ja auch gehört haben, haben sich alle beschwert darüber und alle Angst, dass wir nie wieder reden im Podcast.
Ja, fand ich sehr schöne Kommentare.
Fand ich auch sehr schön, hat mich sehr gefreut. Also, und was mich auch freuen wird, wenn ihr uns auch unterstützt. Und das könnt ihr entweder PayPal, Links und Steady und Patreon und so weiter, findet ihr in den Shownotes natürlich, oder auf www.geschichtenausmalper.de. Genau, folgen, werbefrei, auch ganz normal im Spotify-Feed. Da müsst ihr nicht irgendwelche komischen Umwege gehen. Das machen wir euch ganz einfach.
Shownotes oder Sendungsnotizen?
Das ist das Ding. Das ist einfach ein eigener Begriff.
Aber das stimmt. Ja, da bin ich voll bei dir.
So, das meine ich halt. Das ist für mich genau, ja, okay, du hast schon recht. Es gibt diese Sachen auch in Deutsch, aber Shownotes ist einfach so. Ja,
aber deswegen, Shownotes ist für mich.
Aber Spezial und Special ist was anderes. Das ist nicht dasselbe, meiner Meinung nach.
Ja. Ich finde nur einfach Spezial.
Oder sowas wie.
Jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema. Aber
ja,
sowas wie
unser Hoster. Ja. Polyjays, unser Hoster. Ja, ja. Was wäre denn das Wort dafür? Weiß nicht.
Aber, ja, deswegen, aber da bin ich auch voll bei dir. Und für mich ist, ich finde halt, ich glaube, für mich bedeuten einfach die Worte Special und Spitz, weil Special kenne ich so aus Sendungen, aus irgendwelchen Kanälen und so weiter.
Ja.
Die machen ein Special und niemand macht ein Spezial. Ein Spezialsendung oder ein Spezial was, weißt du? Und deswegen ist für mich Special ist so ein fester Begriff.
Aber weißt du, was ich manchmal, immer mir manchmal vornehme?
Immer.
Aber es auch nicht so richtig schaffe.
Was?
Manchmal wünsche ich mir, weniger Anglizismen zu benutzen.
Ja.
Und vor allem, ich sage ja auch oft so, ja, hier, das ist irgend so ein Dings, das Teil da. Weißt du, ich ganz oft benenne ich Sachen
Ach
nicht
so,
mehr.
Dings. Ja, ja.
Und sage dann immer, ja, hier, da musst du da dieses Teil an das Dings klemmen. Und alle wissen auch, was gemeint ist. Aber ganz oft stört mich das. Und ich habe immer das Gefühl.
Es gibt da doch Worte für.
Nein, ja, mein Wortschatz ist wirklich, ich finde, teilweise denke ich wirklich, der ist so klein geworden, genau deswegen, weil ich oft einfach so, ja, dann musst du das Teil da mal eben randingsen und, ja, weiß ich jetzt auch nicht, muss mal eben gucken. So, das ist so ein ganz normaler Satz, den ich sage. Und denke ich so, der, eigentlich ist es völlig nichts sagen. Und wenn ich manchmal Leuten zuhöre, wenn ich Interviews manchmal gucke oder Podcasts höre oder so, die sagen nie irgendein Dings an irgendein Teil. Mhm. Die sagen das richtige Wort. Und die sagen auch nicht, ja, da muss hier dieses Anhängerteil, wie heißt das denn noch? Oder so. So rede ich halt. Das kotzt mich richtig an. Und auch für jeden Scheiß, also ich bin jetzt nicht so, der irgendwie sagt so, I mean, und dann irgendwas auf Deutsch sage.
Like,
oder
like,
I guess.
Like.
Und so, da bin ich ja auch wirklich, glaube ich, zu alt.
Weißt du, ich mein, Christoph.
Ja, da bin ich einfach, also wirklich für diesen Bullshit bin ich wirklich viel zu alt. Also ein paar Sachen habe ich auch, die auch so ein bisschen trendy sind, wo ich im Nachhinein auch denke, Junge, warum hast du mal so geredet? Mhm. Trotzdem wünsche ich mir manchmal einfach öfter mal wieder sowas zu sagen. Also finde ich lustig, dass dir das dann so auffällt bei Spezial. Eigentlich wäre es ja ganz geil, wenn man es öfter macht.
Ich glaube aber deswegen fällt es halt auf, weil
Vielleicht. Du
halt eine Person, also du, das klingt so allgemein, aber weil ich das von dir halt eben anders kenne. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Ich habe es auch oft, wenn ich irgendwie Leute sehe, es gibt Leute, die reden sehr gewählt. Die versprechen sich nicht, die sagen nicht M und die sagen nicht Dings.
Ja.
Und das bewundere ich sehr.
Ja. Halt.
Ja,
ja oh,
musst
dann,
halt
ja,
irgendwie.
Halt, dann hab ich halt gesagt, dass wir halt das machen. Das ist schrecklich.
Ich finde generell so Füllwörter, ich sag voll oft M.
Das Schlimmste, was du sagst, das Allerschlimmste, was du sagst, ist, das stimmt,
Aber
ich weiß, oh, wirklich, das ist dein Signature-Satz. Wenn wirklich ein Satz, den du bestimmt 100 Mal, das stimmt, aber. Und das ist einfach so,
ich weiß.
Es ist dir scheißegal, was dein Gegenüber gesagt hat.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, nee, weil das stimmt, ist einfach nur so ein, das ist auch so ein falscher Klima. Nee, du verteilst so einen stinkenden Blumenstrauß.
Nee, ich finde das überhaupt nicht, weil ich möchte dir ja gar nicht, also was ich damit ja immer meine ist, ich möchte dir gar nicht zu 100% widersprechen, wenn ich sage nein.
Ja.
Weißt du, es wäre ja, du sagst immer, dass ich sage nein und sage dann.
Aber du hast immer wieder Worte.
Ja. Ja, weil das, wenn ich habe ja was dazu zu fügen. Ich sage, ja, grundsätzlich stimmt da vieles, aber. Und ich finde halt irgendwie, die Alternative wäre einfach zu sagen, ja oder nein. Und das stimmt, aber ist halt so ein Mittelweg. Das
klingelt jetzt immer so in meinen Ohren.
Ich weiß, du hast das schon so oft gesagt, dass mir das auch ganz oft auffällt, wenn ich mit Leuten rede und sage, ja, das stimmt.
Ist auch so, das Geile ist ja auch so, man sagt ja auch dann so Sachen immer in derselben Betonung.
Ja, ich weiß.
Und das ist dann so.
Ich erwische mich auch immer selber dabei, wie ich dann jemandem sage, ja, das stimmt. Und dann erwische ich mich und sage so, okay, ich mache kurze Pause. Was du aber auch beachten musst, ist, dass ich sage, ich will einfach nur nicht, das stimmt, aber sagen.
Oh, warte mal, aber ich habe dich eben unterbrochen. Du wolltest noch irgendwas sagen.
Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr.
Du wolltest noch irgendwas sagen mit deutschen Begriffen und Füllwörter und es gibt Leute, die sprechen.
Ach so, ja, dass ich das sehr bewundere, wenn Leute einfach dann so kurze Pause machen, innehalten und dann weiterreden, aber da kein Füllwort kommt, kein M, ja. Kein irgendwas und vor allem auch nicht so ein Dings. Und dann überlegen und dann nochmal holen, sondern nochmal den Satz sagen, sondern die überlegen vorher kurz, machen eine kurze Pause und sagen dann den korrekten Satz. Und das finde ich krass.
Ja, finde ich auch gut.
Das werdet ihr hier niemals hören, Leute. Ich hoffe, das ist euch bewusst.
Nee, das ist wirklich schade. Das ist wirklich schade.
Das stimmt, Christoph. Aber wir müssen auch langsam zum Ende kommen.
Ja, war doch eine tolle Folge. Hat mir Spaß gemacht.
Hat mir auch Spaß gemacht.
Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Schön, dass ihr bis hierhin, oder wenn ihr bis hierhin noch zugehört habt, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören.
Ich glaube, das Ende ist sehr kuddelmuddelig geworden, auf jeden Fall.
Das kann gut sein. Das stimmt, aber das mögen ja unsere Zuhörenden auch bestimmt ein bisschen.
Das hoffe ich doch.
Ich auch.
Und damit geht nun hinaus in die dunkle Nacht.
Schönes Wochenende. Oder wenn ihr es am Montag hört, hoffe ich, dass euer Wochenende schön war.
Und eine schöne Woche. Und wenn ihr es am Mittwoch hört, schönen Mittwochabend.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
Ich kann so nicht raus mit meinen Pickeln.